Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
We are going to open a new chapter in our national story, striking free trade deals around the world.
Wir beginnen ein neues Kapitel in der Geschichte unseres Landes und schließen Freihandelsabkommen rund um die Welt und verschaffen Global Britain neue Geltung als eine liberale, nach außen gerichtete Macht des Guten.
And reasserting Global Britain as a liberal, outward-looking force for good.
Das sagte Boris Johnson Ende Dezember 2020, kurz vor dem Brexit und kurz davor, als Großbritannien aus dem EU-Binnenmarkt und aus der Zollunion ausgetreten war. Für den britischen Premier sollte das Vereinigte Königreich damit zur alten, souveränen Stärke zurückkehren. Da ging es nicht nur um den Handel, sondern auch um neue Kooperationen im militärischen und strategischen Bereich. Eine Vision, die ziemlich weit abgekoppelt ist von den Menschen, die seit einem Jahr den Brexit spüren. Da ist nämlich Ernüchterung eingekehrt. Ich bin Margarete Wohlan und was Imke Köhler und Wolfgang Landmesser da zusammengetragen haben, ist wirklich beeindruckend. Sie sind quer über die Insel gereist, haben gesprochen mit Unternehmern und Experten und überall haben sie gefunden, mehr Bürokratie, mehr Kontrollen, mehr Zeitaufwand und vor allem teurer. Ihre Geschichte beginnen sie in einer kleinen Brauerei.
Ein Freitagabend im Nordosten Londons. In der Aura Brewery, einer kleinen Bierbrauerei mit Ausschank, finden sich erste Gäste ein. Daniele Costa-Zaccarelli, der die Brauerei betreibt, steht vor den Tanks und Fermentern im hinteren Teil der Halle.
So this is the production where the magic happens.
Das hier ist die Produktion, wo das Wunder passiert.
Aura braut rund 50.000 Liter Bier pro Jahr. Besonders stolz ist Daniele auf sein Limoncello IPA, ein Bier mit einem leichten Zitronengeschmack. Der Verkauf in die EU funktioniert aber nicht mehr so richtig.
The problem is on the sales side, on the revenues.
Das Problem liegt auf der Verkaufs-, auf der Einnahmeseite.
Seit dem Brexit ist es für die Aura Brewery nicht mehr rentabel, kleine Mengen an mehrere Abnehmer zu liefern, weil Aufwand und Kosten jetzt viel größer sind. Auch sind die Transportzeiten deutlich länger als früher.
It takes 3 or 6 more weeks to get the beer delivered to Italy.
Es dauert 3 oder sogar 6 Wochen länger, das Bier nach Italien zu liefern. Das ist ein frisches Produkt. Wenn es 3 Wochen beim Zoll liegt, anstatt weniger Tage, dann kann es verderben.
If the customs keeps the beers for like 3 weeks instead of, you know, a couple of days, it can go to waste.
Neben einem Großhändler hat die Aura Brewery inzwischen auch ein Logistikunternehmen angeheuert, das den Papierkram erledigt. Der Brexit heißt für den Bierbrauer höhere Kosten, weniger Ertrag.
All in all, the additional administration cost.
Alles zusammengenommen, die zusätzlichen Verwaltungskosten und die Zollgebühren, macht ungefähr 30-35% mehr aus, als wir vor dem Brexit gezahlt haben. Was die Einnahmen insgesamt angeht, ist es viel weniger. Wahrscheinlich 50% weniger. Ja, es hat sich komplett halbiert.
Yeah, it completely halved.
Dabei sollte das Handelsabkommen mit der EU eigentlich alle wesentlichen Hindernisse für den Handel aus dem Weg räumen. Eine schöne Bescherung war das vor einem Jahr. Als man am 24. Dezember 2020 gern gemütlich geworden wäre, trat Premier Boris Johnson vor die Presse. Nach Monaten des Ringens hatten sich die EU und Großbritannien auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. Johnson präsentierte den Deal wie ein Weihnachtsgeschenk.
I'm very pleased to tell you this afternoon that we have completed.
Er freue sich, dass Großbritannien sein bisher größtes Freihandelsabkommen erzielt habe, das ein Volumen von 660 Milliarden Pfund pro Jahr habe. Es sei ein Deal, der Arbeitsplätze schützen und den britischen Unternehmen ermöglichen werde, Waren ohne Zölle und Quoten in die EU zu verkaufen. Und
which will, if anything, allow our companies and our exporters to do even more business with our European friends.
Ein Deal, der unseren Unternehmen und Exporteuren ermöglichen wird, noch mehr Geschäfte mit unseren europäischen Freunden zu machen.
Das Gegenteil ist eingetroffen. Der Think Tank Center for European Reform hat die Folgen des Brexits untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass Großbritanniens Warenhandel in vielen Monaten 2021 um 11-16% geringer war, als er ohne Brexit gewesen wäre. Den Angaben eines Unternehmerverbands zufolge haben etwa ein Viertel der kleinen und mittleren Exporteure ihre Exporte in die EU ausgesetzt oder ganz eingestellt. Andere machen weiter, obwohl ihre Gewinne eingebrochen sind. Einbußen muss auch Han Atesh hinnehmen, der in London die Jeansnäherei Black Horse Lane Atelias betreibt. In einem großen Raum werden an Tischen Jeansstoffe zugeschnitten, genäht und gebügelt. Atesh importiert Stoffe aus Japan, der Türkei und Italien und verkauft fertige Jeans an Endkunden in aller Welt. Seit dem Brexit ist dem Unternehmer aber die Hälfte des EU-Geschäfts weggebrochen.
In terms of percentage, I would say that we 50% drop. It's a lot. It's hurtful.
Es ist ein Einbruch um 50%. Das ist viel und tut richtig weh.
Aus EU-Sicht ist Großbritannien seit Neujahr 2021 ein Drittland. EU-Bürger, die Waren im Internet bestellen, müssen häufig Zoll zahlen, etwa wenn der Sachwert einen bestimmten Betrag überschreitet oder wenn das Produkt zwar von Großbritannien aus verschickt wird, aber nicht von dort stammt. Außerdem fällt Einfuhrumsatzsteuer an, die der Mehrwertsteuer entspricht und in Deutschland 7 bzw. 19% beträgt. Diese Änderungen haben die Kunden verschreckt, sagt Atesh.
What's changed for us? We had lots of customers in Germany, in France.
Was sich für uns geändert hat, wir hatten viele Kunden in Deutschland, Frankreich, in Skandinavien, in Italien. Bei den Aufträgen aus Europa haben wir einen großen Einbruch erlebt. Wenn die Kunden den Preis anschauen, dann wollen die nicht noch ausrechnen müssen, wie viel Einfuhr, Umsatz, Steuer und Zoll sie bezahlen müssen. Den Export hat es getroffen.
Die neue Grenze macht alles komplizierter für die Unternehmen auf der Insel und auf dem Kontinent.
Frau Mann-Chemie, guten Tag. Hallo, Herr Seehase.
Die Exportabteilung von Vollmann-Chemie im nordrhein-westfälischen Minden. Zollexperte Walter Bock meldet eine Lieferung an. 28 Paletten mit Flüssigkunststoff zum Abdichten von Parkdecks oder Flachdächern. Ziel? Stafford in Mittelengland. Seit Großbritannien raus ist aus der EU, bedeutet das deutlich mehr Aufwand.
Ich denke mal sogar mehr als das Doppelte an notwendiger Arbeitszeit, die denn da investiert werden muss, um den Auftrag halt abzuwickeln.
Nicht alles weiß die Software von alleine. Walter Bock muss die Zollstelle eingeben, Transportkosten kalkulieren, Gewichtsangaben überprüfen. Diese Lieferung ist eher unkompliziert.
Wir haben hier glücklicherweise nur 5 Warentarifnummern gehabt. Deswegen ging es ja auch relativ schnell mit der Anmeldung. Wir haben manchmal auch Pech und haben dann über 20 Warentarifnummern. Und dann dauert das im System natürlich auch wesentlich länger, bis alles abgearbeitet ist, bis dann alle Positionen bearbeitet werden.
Die Paletten mit Abdichtmaterial sind jetzt verzollt. Trotzdem müssen sie noch einen Tag an der Verladerampe stehen und blockieren so lange eine Spur. Aktuell geben die britischen Behörden erst nach 24 Stunden grünes Licht für den Transport.
Der Brexit, ja, der beschäftigt mich seit 2014, würde ich sagen. Da haben wir die ersten Diskussionen um dieses Thema gehabt.
Kaum ein Wirtschaftswissenschaftler im deutschsprachigen Raum hat sich so intensiv mit dem Brexit auseinandergesetzt wie Gabriel Felbermayr. Bis vor kurzem war er Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und leitet jetzt das österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut in Wien. Dass der Brexit bei den Unternehmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals für jede Menge Ärger sorgen wird, war dem Handelsökonomen klar. Kurz vor dem Ausstieg Großbritanniens aus dem europäischen Binnenmarkt und der Zollunion hatte Gabriel Felbermayr mit einem Team von Kolleginnen und Kollegen die voraussichtlichen Folgen des Brexits kalkuliert. Mit ihrer Prognose lagen sie nicht allzu falsch, meint er rückblickend.
Wir erwarten ja schon, dass langfristig der Handel mit Gütern und Dienstleistungen zum Beispiel zwischen Europa und dem Vereinigten Königreich nachgeben wird, dass wir so weniger Waren- und Dienstleistungsaustausch haben.
Seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016 ist der Handel zwischen der EU und Großbritannien kontinuierlich zurückgegangen. Abzulesen an der deutschen Exportbilanz. Vor 5 Jahren gingen noch 8% der deutschen Ausfuhren über den Ärmelkanal. Nur noch knapp 5% sind es aktuell. Was das bedeutet, zeigt ein Blick auf die wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Im Ranking ist Großbritannien dramatisch abgestürzt, vom 5. Platz 2016 auf nur noch Platz 11 am Ende dieses Jahres. Belgien, Österreich, Tschechien, alle sind inzwischen wichtiger für den deutschen Handel. Ein empfindlicher Schlag für die Wirtschaftskraft, sagt Handelsexperte Gabriel Felbermeier. Vor allem Großbritannien bekommt die Folgen zu spüren. Das Land hängt viel stärker vom europäischen Markt ab als umgekehrt.
Daran knüpfen sich dann auch Wertschöpfungsverluste, also ein kleineres BIP, wo wir sagen können, es sind schon 2,5-3 Prozentpunkte des britischen BIP verloren gegangen durch die Brexit-Entscheidung und spiegelbildlich ungefähr ein Zehntel davon auch auf europäischer und auf deutscher Seite. Also die Kosten, die wir befürchtet haben, die sind schon zu einem sehr ordentlichen Teil eingetreten.
Möglichst nicht rütteln an Abläufen im Handel, die sich bewährt haben. Ein Gebot der wirtschaftlichen Logik, findet der Ökonom. Bis jetzt ist davon wenig zu spüren. Ungeklärte Zollprobleme belasten das Verhältnis dauerhaft. Großbritannien streitet mit Frankreich über den Fischfang in der Nordsee. Der Konflikt um die Grenze in Irland ist neu aufgeflammt. Großbritannien will das sogenannte Nordirland-Protokoll nicht umsetzen.
Die Brexit-Problematik springt bei Nordirland besonders ins Auge. Seit dem Brexit verläuft zwischen Nordirland und der Republik Irland eine EU-Außengrenze. Damit die offen bleiben kann, liegt die Zollgrenze jetzt in der Irischen See. Güter, die von Großbritannien, der Mutterinsel, nach Nordirland gebracht werden, müssen deklariert und kontrolliert werden, weil sie nach Irland und damit in den EU-Markt gelangen könnten. Diese Warenkontrollen, die das Nordirland-Protokoll regelt, haben allerdings zu Lieferengpässen und neuen Spannungen in Nordirland geführt. Plötzlich flogen wieder Steine, Fahrzeuge brannten, weil ein Teil der nordirischen Bevölkerung befürchtet, vom Rest des Königreichs abgeschnitten zu werden. Die Zollkontrollen sind auch der Grund dafür, dass viele Unternehmer Nordirland gar nicht mehr beliefern. Zu ihnen gehört auch Klaus Kuhnke, der in London einen German Deli betreibt. Kuhnke importiert typisch deutsche Lebensmittelprodukte wie Brandzwiebäcke und Schwarzwälder Schinken und verkauft sie im Königreich weiter. Kunden in Nordirland hat er von seiner Liste gestrichen.
Wir können nicht die Zeit damit verbringen, jetzt die Zollpapiere für Pakete nach Nordirland auszufüllen. Das schaffen wir nicht mehr, das müssen wir aufgeben. Zu viel Aufwand.
Diese Entwicklung gebe es in allen Branchen, sagt Stephen Kelly, der CEO von Manufacturing NI, einem Verband, der in Nordirland rund 5.500 Herstellerfirmen vertritt. Ein Viertel der britischen Unternehmen sei nicht mehr bereit, Nordirland zu beliefern, weil das zu kompliziert und zu teuer ist. Was für nordirische Unternehmen bedeutet, dass sie aus England keinen Nachschub mehr erhalten oder aber dafür mehr bezahlen müssen. Ein klarer Wettbewerbsnachteil. Auf der anderen Seite profitieren die nordirischen Unternehmen aber davon, nicht nur Zugang zum britischen Markt, sondern nach wie vor auch freien Zugang zum EU-Markt zu haben. Stephen Kelly:
Unsere Hersteller sehen das als Vorteil. Sie kaufen Waren aus der ganzen Welt. Keine Störung bei den Lieferungen von der EU nach Nordirland zu haben, ist vorteilhaft. Und die Möglichkeit, reibungslos auf dem britischen und dem EU-Markt verkaufen zu können, ist auch klar vorteilhaft.
Tatsächlich hat der Brexit in Nordirland zu einer Verschiebung der Importe und Exporte geführt. Der Ost-West-Handel mit Großbritannien ist zurückgegangen, während der Nord-Süd-Handel mit Irland boomt.
Die Exporte von Nordirland nach Irland sind um 60% gestiegen. Und das zu einer Zeit, in der die britischen Exporte in die EU um 16% geschrumpft sind. Das ist ein ziemlich klarer Beweis, dass wir vom Zugang zum EU-Markt profitieren.
Der britischen Statistikbehörde ONS zufolge hat sich Nordirland im Vergleich zu England, Schottland und Wales am besten von der Corona-Krise erholt und hat wirtschaftlich fast wieder das Niveau von 2019 erreicht. Die Wirtschaft in Nordirland könnte vom Brexit sogar noch profitieren. Für den Handel zwischen Großbritannien und dem Kontinent gilt das nicht.
Der Flüssigkunststoff aus der Chemiefabrik in Minden ist inzwischen unterwegs Richtung England. Nach 1,5 Tagen in der Wartespur.
Wo ist meine Lampe jetzt?
7 Uhr morgens im Hafen von Calais. Lkw-Fahrer Uwe Hansmann reicht die Frachtpapiere ins Kontrollhäuschen. Nach 10 Minuten sind die Formalitäten erledigt. Der Lkw bekommt die Freigabe für die Fähre. Bei den Kontrollen geht alles glatt. Über dem Ärmelkanal scheint die Sonne, die Fähre gleitet durch die leicht gewellte See. Von Ferne leuchten die Kreidefelsen. In Dover wird der LKW in großem Bogen durch den Hafen geleitet. Customs und Slow steht in großen Buchstaben auf den Barrieren vor dem Zollhäuschen. Aber die Beamten in ihren gelben Westen beachten den LKW gar nicht und lassen uns einfach passieren. Nach all den kleinteiligen Zollformalitäten plötzlich freie Fahrt.
Auf den Zoll raus, zum Hafen raus. Jetzt können wir den Rest genießen.
360 Kilometer sind es jetzt noch bis zum Zielort Stafford in Mittelengland. Wenn in Deutschland alles korrekt verzollt wurde, laufen die Transporte auf die Insel meist reibungslos. Aber auf dem Rückweg kann es Probleme geben. Wenn ein LKW in Großbritannien frische Ware aufnimmt, um sie nach Deutschland zu transportieren, erzählt Fahrer Uwe Hansmann.
Wenn du dich nicht 100% darauf verlassen kannst, dass das auch wirklich alles vernünftig gelaufen ist beim Zoll, dass die Agenten die Verzollung auch vernünftig durchgezogen haben, dann kann es natürlich passieren, dass du dann da drüben stehst und da ein, zwei Tage ins Land gehen. Das kann sich kein Unternehmer erlauben, ne?
An der Grenze warten oder leer zurückfahren. Keine gute Alternative. Uwe Hansmann wird auf dem Rückweg keine Güter an Bord haben und erst wieder in Antwerpen Stahl laden. Und vor dem Brexit konnten Lkw-Fahrer vom Kontinent drei weitere Jobs auf der Insel übernehmen. Das ist jetzt auf zwei begrenzt. Auch ein Grund, warum es in Großbritannien zu Lieferengpässen kommt.
I don't know what I'm gonna do. So it's a nightmare.
This is madness. I'm not going to be able to work for the rest of the day because I can't get fuel.
Tränen und Verzweiflung, als Ende September an immer mehr Zapfsäulen außer Betrieb zu lesen war. Viele Briten kamen nicht mehr zur Arbeit. Selbst Krankenwagenfahrer hatten größte Schwierigkeiten zu tanken. Der Mangel an Lkw-Fahrern hatte dazu geführt, dass nicht mehr alle Tankstellen beliefert werden konnten. Panikkäufe und Krisenstimmung machten sich breit. Lkw-Fahrer fehlen auf der Insel schon seit längerem, aber die Corona-Krise und der Brexit haben den Mangel verschärft. Der britischen Statistikbehörde zufolge haben seit März 2019 rund 16.000 EU-Fahrer das Land verlassen. Aus Sicht der Regierung ist der Brexit aber nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung, weil er die Personenfreizügigkeit beendet hat. Verkehrsminister Grant Shapps.
Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir einen systemischen Mangel an Lkw-Fahrern haben, weil wir über die Jahre akzeptiert haben, dass billige osteuropäische Arbeitskräfte gekommen sind und für niedrige Löhne gearbeitet haben. Das hat viele britische Lkw-Fahrer aus dem Sektor gedrängt.
Nun sollen die Speditionen höhere Löhne zahlen und dafür sorgen, dass wieder mehr Briten Brummifahrer werden wollen. Tatsächlich fehlen Fachkräfte aber in vielen Wirtschaftsbereichen, auch in der Pflege, der Landwirtschaft, der fleischverarbeitenden Industrie und im Gastgewerbe. Anan Menon, Professor für europäische Politik am King's College London, ist nicht erstaunt.
Der Brexit wird zu Problemen auf dem Arbeitsmarkt führen. Denn sobald die Regierung die Zuständigkeit dafür übernimmt, wer ins Land kommen und hier arbeiten kann, wird der Arbeitsmarkt starr. Es wird schwierig, schnell auf die Nachfrage in bestimmten Bereichen zu reagieren.
Solange sich Menschen frei bewegen konnten, wurde das dem Markt überlassen. Bei Bedarf konnten britische Firmen kurzerhand Mitarbeiter aus der EU anwerben. Aber das ist jetzt viel umständlicher, sagt Menon, der auch Direktor von UK in a Changing Europe ist, einer Forscherinitiative zur Zukunft Großbritanniens nach dem Brexit.
Jetzt gibt es Begrenzungen, wie viele kommen können. Es gibt Bedingungen, wie viel jemand verdienen muss, um ein Visum zu bekommen.
Der LKW aus Minden ist inzwischen fast am Ziel. Gegen 16 Uhr haben wir die Spedition Stan Robinson in Stafford erreicht. Von hier aus wird der Flüssigkunststoff an Kunden in England verteilt. In der Spedition ist gerade Pause, Zeit, um über den Brexit zu reden. Der langjährige Englandfahrer Uwe Hansmann hat ein schlechtes Gefühl.
Wenn sie denn tatsächlich draußen bleiben wollen, dann können wir nur hoffen, dass sie aus dem Quark kommen, dass die richtigen Leute an den richtigen Stellen hinsetzen, damit das Ganze zügig vonstatten geht, damit diese Mega-Verzögerungen verschwinden, weil sonst kriegen die hier richtig Probleme. Das ist einfach so.
Warenlieferungen dauern jetzt viel länger als vor dem Brexit. Ab Januar wird der bürokratische Aufwand sogar noch größer, sagt Firmenchef Henrik Vollmann. Dann endet eine Übergangsregelung. Und die britischen Behörden wollen noch mehr Informationen über die Einfuhren aus der EU.
Diese Vereinfachung wird entfallen. Und das heißt, wir müssen eine deutlich detailliertere Deklaration der Produkte und natürlich immer auch vor Reiseantritt der Ware müssen wir die Deklaration abgeben. Und das schafft natürlich wieder mal weitere Zeitverzögerung und mehr Aufwand. Und für was, frage ich mich immer noch.
Solche Details interessieren den britischen Premier wenig. Er hat größere Pläne.
Als Ende Dezember 2020 über das Freihandelsabkommen im Unterhaus debattiert wurde, sagte der Premier:
We are going to open a new chapter in our national story, striking free trade deals around the world.
Wir beginnen ein neues Kapitel in der Geschichte unseres Landes und schließen Freihandelsabkommen rund um die Welt und verschaffen Global Britain neue Geltung als eine liberale, nach außen gerichtete Macht des Guten.
And reasserting Global Britain as a liberal, outward-looking force for good.
Bisher hat Großbritannien rund 70 Handelsverträge geschlossen. Allerdings unterscheiden sie sich kaum von den EU-Verträgen mit den jeweiligen Ländern. Ein Abkommen mit den USA ist noch in weiter Ferne. Und beim frisch unterzeichneten Abkommen mit Australien geht das britische Handelsministerium offenbar davon aus, dass es das Bruttoinlandsprodukt um gerade einmal 0,08% steigern wird. Und das auch erst ab 2035. Für Anand Menon, Professor für europäische Politik am King's College London, steht fest:
There is no way that trade deals with the Asia Pacific or any other parts of the world will compensate.
Handelsabkommen mit Asien-Pazifik-Staaten oder irgendeinem anderen Teil der Welt werden niemals die Handelsverluste mit der EU kompensieren können. Es gibt aber Anzeichen, dass es der britischen Regierung bei Handelsabkommen nicht nur um den Handel geht.
Vielmehr würden auch Kooperationen im Bereich Sicherheit und Verteidigung vereinbart, wie das neu geschaffene Militärbündnis AUKUS zeigt, an dem Australien, Großbritannien und die USA beteiligt sind. Großbritannien hat durch den Brexit Souveränität zurückgewonnen, aber es zahlt auch einen hohen Preis dafür. Das OBR, eine unabhängige britische Aufsichtsbehörde, geht davon aus, dass der Brexit das Potenzial des britischen Bruttoinlandsprodukts langfristig um 4 Prozentpunkte drücken wird. Das Land wird demnach weniger Wohlstand haben, als wenn es in der EU geblieben wäre. Und sollte sich Schottland in absehbarer Zeit auch aus Protest gegen den Brexit für unabhängig erklären, wäre der Schaden für das Königreich gar nicht zu beziffern.
Soweit Imke Köhler und Wolfgang Landmesser mit ihrer Bilanz ein Jahr nach dem Brexit und ihrem Ausblick, der nichts Gutes verheißt. Bisher sagt die Hälfte der Briten in Umfragen, dass es zu früh sei, den Brexit endgültig zu beurteilen. Noch. Im Podcast der Weltzeit morgen geht es nach Zentralafrika, nach Kamerun, wo die Jüngeren mit Start-ups, Jugendorganisationen und Fraueninitiativen gegen die Verkrustungen im Land ankämpfen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.